2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, es ist Dienstag, der 13. Mai 2025, ja gut eine Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute vor dem letzten Heimspiel der Saison am Samstag, wenn der Tabellen 14. der FC St. Pauli auf den Tabellen 18. den VfL Bochum trifft. Für dieses letzte Spiel der Saison und ja, übrigens ganz nebenbei mein 250. Gespräch für das VDS-NDS-Format, habe ich mir heute Abend wieder Claudio vom Blog und Podcast 184 eingeladen. Den kennt ihr schon aus dem Hinspiel, da haben wir aber nur ein Gespräch gemacht. Moin Claudio.
Hallo Michael.
Du erinnerst dich dran, wir hatten eine englische Woche, deswegen haben wir einfach nur zwischendurch mal das VDS aufgenommen. Und ich wollte fast schon anfangen zu fragen, ob wir noch das NDS ein bisschen besprechen wollen von eurem 1-0-Sieg, aber das habe ich überhaupt keine Lust mehr drauf. Nein, war auch nur ein Scherz.
Ist auch schon ein bisschen länger her und ich glaube, die Gesamtsituation hat sich mittlerweile auch grundlegend geändert.
Ja, würde ich auch sagen. Und wir haben sicherlich heute genügend Themen, die wir durchsprechen können. Vielleicht nochmal ganz kurz, du warst, also das war im Januar, war das ja, ne, diese englische Woche, warst du zum ersten Mal zu Gast hier. Vielleicht nochmal kurz ein, zwei Sätze zu deiner Person. Wer bist du, was machst du so?
Genau.
Woher kennt man dich?
Ja, ich habe vor fast mittlerweile 8 Jahren mit ein paar Freunden aus dem Bochumer Umfeld den Blog 184 gegründet. Das ist damals aus der Situation heraus entstanden, dass die Media Coverage für einen kleinen Zweitligisten zwischen Dortmund und Schalke nicht ganz so gut war. Und ja, dann haben wir uns so als kleiner Blog etabliert, das ja jetzt über 8 Jahre durchgezogen, haben eine bunte Besetzung bei uns von Taktikfüchsen über Leuten, die sehr nah an der Fanszene sind, versuchen alles so ein bisschen zu covern, haben jetzt auch seit 3 Jahren mittlerweile einen Podcast und ja, haben so unsere Nische gefunden für relativ lange Artikel und ja, begleiten ja unseren Herzensverein da.
Wer heute schon oder vielleicht dann noch hier vor unserer Folge die Redax-Folge mit Nina, Mike und Tim hört, der wird nochmal hören, wie lobend sich Tim über euren Blog und Podcast ausgelassen hat und wie gut er die taktische Ausrichtung findet, also oder wie ihr über das Taktische sprecht. So.
Das Lob geht ich ja gerne weiter.
Ja. Gut, Claudio, alles klar. Was man nochmal dazu sagen kann, das hatten wir ja oft diese Saison schon, du wohnst auch in Hamburg und da kommen wir vielleicht nachher noch zu, wenn ich dich frage, ob du dann beim Spiel dabei sein wirst oder nicht. Aber jetzt machen wir erstmal vielleicht nochmal den doofen Teil der Folge gleich im Einstieg. Also wir haben den 34. Spieltag. Seit letzten Spieltag ist klar, dass ihr abgestiegen seid. Ihr habt 1-4 zu Hause gegen Mainz verloren. Wie geht's dir denn gerade so persönlich mit der ganzen Situation?
Ich muss ehrlich sagen, so schlecht geht's mir nicht. Es war ja absehbar, es kam jetzt nicht wirklich überraschend. Wenn ich jetzt ans letzte Jahr zurückdenke, an den 34. Spieltag, als wir gegen Bremen dann doch noch in die Relegation gerutscht sind, da ging es mir wesentlich schlechter. Es hat sich jetzt ein bisschen abgezeichnet. Das letzte Mal gewonnen haben wir im März gegen die Bayern. Dann kamen noch die Spiele gegen Frankfurt, Leverkusen und Stuttgart, wo man sich nicht so große Hoffnung gemacht hat, dass man was mitnimmt. Aber wenn man dann in den darauffolgenden Spielen gegen Augsburg, Bremen, Union und Heidenheim nur 2 Punkte holt, dann ist es halt ein bisschen mit Ansage. Und ich glaube, innerlich hat man sich so ein Stück weit schon damit abgefunden. Und deswegen, ja, war das so ein Prozess über die vergangenen Wochen, dass man sich mit dem Schicksal Abstieg und nachdem man im letzten Jahr wirklich nochmal im allerletzten Moment im Relegationsrückspiel dann gegen Fortuna den Kopf aus der Schlinge ziehen konnte im Elfmeterschießen, ja, war auch klar, dass das Glück beim Fußballgott dann dieses Jahr auch endgültig aufgebraucht ist, wenn man es dann wieder brauchen würde.
Das war ja auch sowas wie, würde ich mal sagen, so once in a lifetime, ne? Diese beiden Relegationsspiele letzte Saison gegen Düsseldorf. Also das kenne ich auch von der anderen Seite. Ich kenne viele Fortuna-Fans und ich weiß, wie denen es gegangen ist. Also insofern, ja. Okay, vielleicht noch mal kurz, halt ihr mal kurz die Ohren zu, Claudio. Ich erzähle noch mal kurz, das war der 7. Abstieg für euch. Und es war auch die schlechteste Bundesliga-Saison von euch ever. Nur, dass es einmal zur Einordnung auch für die Hörerschaft ist. Trotzdem war dieser Tag ja, ich habe ihn als durchaus, also vom Rahmen her, als sehr, sehr positiv wahrgenommen, euren Spieltag gegen Mainz. Warst du eigentlich da, oder?
Ich war tatsächlich nicht da. Ich saß hier aber mit Pipi in den Augen vom Fernseher. Wir hatten die Verabschiedung von Toto Lucia, der 11 Jahre im Verein war und und jetzt mit fast 40 Jahren dann in den wohlverdienten Ruhestand geht, und mit Christian Gamboa, der ist seit 2019 im Verein, also auch 6 Jahre, auch nicht ganz kurz, haben jetzt in diesem Jahr auch fußballerisch nicht mehr die ganz große Rolle gespielt, waren aber unheimlich wichtig, auch in der Kabine für das Umfeld. Vor allem Toto, also ist ein Spieler, 11 Jahre im Verein ist, der nicht aus der eigenen Jugend kommt, sich so einen Status aufbaut. Das ist heutzutage sehr, sehr selten. Und er hat praktisch vom Existenzkampf in der zweiten Liga, als Peter Neururer noch bei uns Trainer war, über den Aufstieg bis hin zu den 3 Klassenerhalten halt alles mitbekommen. Ich glaube, man hätte auch nie gedacht, dass er nochmal ein Bundesligaspieler wird. Man hatte gefühlt in den letzten 3-4 Jahren immer wieder diese Diskussion im Sommer, ob er dann überhaupt noch weitermachen soll. Er ist merklich langsamer geworden, war auch kein Spieler mehr, der über die 90 Minuten gehen konnte. Aber ja, super wichtig für das Mannschaftsklima, die Kabine und auch als Identifikationsfigur für uns Anhänger.
Ja, ich glaube, ich habe ihn also jetzt zum ersten Mal so richtig, bewusst in einem Interview gehört, wenn man in einem Film einen typischen Franzosen mit Akzent besetzen wollen würde, dann wäre er der perfekte Synchronsprecher dafür, finde ich. Er hat so einen
absolut
schönen deutsch-französischen, ja, Slang einfach so.
Er erfüllt alle Klischees, wie du es gerade gesagt hast. Also, wenn man ihn in so eine Rolle packen würde, würde perfekt reinpassen. Ist auch menschlich ein ganz, ganz lieber Typ. Setzt sich super viel fürs Umfeld ein, super viel Kontakt zu den Fans. Wird auf jeden Fall fehlen. Und sportlich, wie gesagt, ist die Lücke gar nicht so groß, die er hinterlässt. Aber menschlich und in der Kabine bin ich mal sehr gespannt, wie man das auffangen möchte. Aber auch Christian Gamboa, toller Typ. Super fleißig, super sinnbildlich für ihn ist. Ich erinnere mich dann noch dran, das war im Herbst 2019. Wir hatten mit Orsay Tutu einen Rechtsverteidiger verpflichtet, der überhaupt nicht funktioniert hatte. Der war geliehen von Arsenal 2. Und den hat man dann noch so auf den letzten Drücker verpflichtet damals. Und er hat nach 2 Monaten einfach schon sein erstes Interview auf Deutsch gegeben. Er konnte vorher kein Wort.
Ja, er ist Costa Ricaner, ne?
Richtig. Bei der WM 2014 auch sehr erfolgreich auf der rechten Seite als Wingback gespielt. Spannender Typ auf jeden Fall.
Ja, Toto und Gambo. Hört, was sich anhört wie ein Reality-Format auf einem Privatsender. Das sind die beiden, die ihr jetzt verabschiedet habt und die eine Lücke hinterlassen. Menschlich auf jeden Fall, hast du schon gesagt. Aber jetzt auch nicht mehr so die große Rolle gespielt haben. Ist aber auch kein Wunder, wenn man so wie Lucia fast 40 ist. Ne?
Korrekt. Er ist kein Torhüter, als Feldspieler geht's ja. du hast es schon gesagt, also der ganze Tag war relativ positiv. Es war der gesittetste Abstieg, den ich in Bochum jemals miterlebt habe.
So ganz viele positive Vibes auch von der Tribüne kommend und so, ne? Und
total.
Ich glaube auch, die Ansprache nach dem Spiel von Hacking wurde ganz gut abgefeiert, ne?
Genau, also er hatte sich dafür entschuldigt, dass er das Ruder nicht mehr rumreißen konnte. Er ist in eine Situation reingekommen, wo wir mit einem Punkt Tabellenletzter waren, wo nichts funktioniert hat. Und er hat zumindest dafür gesorgt, dass wir zwischenzeitlich ein Hoch hatten. Und ja, hätte man jetzt aus den letzten Spielen, die man gegen Heidenheim und Union und auch gegen Augsburg, hätte man da vielleicht mehr gepunktet, wäre es vielleicht auch was geworden mit der Relegation. Und man wäre nicht drin geblieben, weil man selber so gut gewesen wäre, aber man wäre drin geblieben, weil eben Heidenheim und Kiel auch nicht unbedingt besser sind.
Mhm. Wenn man so eure Saison betrachtet, ist das so wie so ein Berg eigentlich, ne? Also so Peak Dezember, Januar würde ich sagen, da sind wir ja auch leider reingefallen mit diesem 0-1 Niederlage bei euch, wo ich auch sage, so, es war eines unserer wirklich Top 2-3 schlechtesten Spiele der Saison. Ja. Aber für euch total wichtig. Und da hatte man noch irgendwie so die Idee oder das Gefühl für euch, glaube ich, Hacking regelt irgendwie, ne?
Genau. Also man hatte so das Gefühl, er hat Griff an die Mannschaft bekommen. In den Interviews hast du gemerkt, die Spieler lassen nichts auf den Trainer kommen, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und ja, da hatten wir einen Peak. Da gab es das Auswärtsspiel bei Union mit den, ich sag mal in Anführungsstrichen, geschenkten 3 Punkten. Dann war Heidenheim bei uns zu Hause, da haben wir dann nochmal 3 Punkte geholt. Dann kam ein Spiel in Mainz, das wir verloren haben, aber dann kamt ihr schon. Und dann haben wir halt aus 4 Spielen 3 Siege geholt. Und das war dann halt so dieses Hoch, wo man dann plötzlich ganz unerwartet wieder mitten im Geschehen drin war und das rettende Ufer vor Augen hatte.
Ja, und auch so geile Spiele, wenn ich es mal so einfach sagen darf, gegen Leipzig irgendwie, dieses 3-3.
Ja.
Was mir natürlich als neutralen Zuschauer total viel Spaß gemacht hat. Leipzig hat schon 3-0 geführt, ne?
Ja.
Und genau. Ihr habt noch ein 3-3 die niedergerungen und habt ihnen die Grenzen aufgezeigt. Genauso dieses 2-0 gegen Dortmund fand ich super.
Ja.
Mit dem One-Hit-Wonder Mazuras. Er hat 2 Tore gemacht und dies waren auch die beiden im Spiel, ne?
Wo dann der Svetaki im Rohrstein lief.
Das ist, ach ja, natürlich. Das musste ja natürlich sein. In alter Tradition.
Theofanis Gekas, ne? Ja, genau. Ja. Theofanis Gekas ja mal in Bochum der Torschützenkönig geworden ist und da hatte sich das irgendwie ja etabliert, dass man den Svetaki bei den Toren vom unserem griechischen Stürmer gespielt hat und in bester Anlehnung daran hatte man dann den Svetaki auch gegen Dortmund wieder ausgepackt. Hat viel Spaß gemacht.
Hätte ihn mal lieber bleiben lassen sollen, glaube ich. Sonst hätte er vielleicht ein paar Tore mehr geschossen.
Ich meine, er hat auch danach nicht schlecht gespielt, aber dass er so eiskalt vorm Tor war, das war halt wirklich leider nur dieses eine Spiel.
Ja, ja. Was mich dazu bewogen hat, ihn für ein Managerspiel zu verpflichten. Egal, ich habe ihn immer noch. Wo wir bei Stürmern sind, ich habe aus St. Pauli-Sicht und ich gucke sowieso viel Bundesliga und zweite Liga, ich habe natürlich das Spiel gesehen, Heidenheim gegen Bochum und da sind ja viele Sachen passiert und von einer Sache hat man ja erst eigentlich so richtig am nach dem Spiel oder auch sogar, also ich erst am nächsten Tag mitbekommen, dass Philipp Hofmann sich so schwer verletzt hatte, schon in den ersten 10 Minuten. Also er hätte sich dann wo die eine Rippe in die Lunge gebohrt. Wie geht's Philipp Hofmann aktuell?
Ist aus dem Krankenhaus raus, war am Samstag auch im Stadion, also dem den Umständen entsprechend gut. Ja, und dieses Heidenheim-Spiel war sinnbildlich dafür. Ich meine, man kann über Philipp Hofmann sagen, was man will, ist jetzt vielleicht nicht der eleganteste Spieler, aber bei einem spielerisch sehr limitierten Verein wie uns ist er halt eben vorne der Zielspieler, auf den die ganzen hohen Bälle gehen. Und man hat halt beim Heidenheim-Spiel schon gemerkt, dass die Statik unseres Spiels dann als Boadu drin war, der an und für sich genommen individuell betrachtet sicherlich der bessere Stürmer ist, aber die Statik war danach eine komplett andere. Und ja, er ist auf dem Weg der Besserung. Ich hatte heute gelesen, dass er auf jeden Fall zum Trainingsauftakt Anfang Juni wieder dabei ist.
So, das ist doch mal eine Aussage. Dazu kommen wir aber nochmal so zu Spielern, die da sein werden in der zweiten Liga und die nicht da werden. Aber von Philipp Hofmann weiß ich es auf jeden Fall oder habe ich schon mitbekommen, dass er da sein wird. So. Ding Dong, Werbung. Ja, unser lieber Werbepartner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg, hat eine Vielzahl wundervoller Biere, darunter auch eins, das sich perfekt zum Feiern einer tollen Saison eignet. Denn die Blueberry Fruchtgrose in der eleganten 0,75 Liter Flasche ist das Ergebnis der Leidenschaft für außergewöhnliche Aromen und die Liebe zur Natur. Anfang Juli 2024 haben die lieben Menschen von Kehrwieder persönlich die besten Heidelbeeren geerntet. Nach traditioneller Methode wurde dann die Blueberry-Gose in der Flasche vergoren, was ihr einen einzigartigen Charakter verleiht. Sie besticht durch eine hohe Trinkbarkeit, die sich in einem trockenen und fruchtigen Geschmacksprofil zeigt, begleitet von einer leichten, weißweinartigen Säure. Der relativ hohe Kohlensäuregehalt sorgt für eine feine, lebendige Perlage, die Gose besonders erfrischend macht. Für den perfekten Genuss ist die Empfehlung, die Blueberry-Fruchtgose gut gekühlt zu trinken. Und lasst euch bitte nicht von dem Alkoholgehalt abschrecken. Nur in kleinen Schlücken trinken. Ja, dann kann ich nur sagen, auf eine erfolgreiche Erstligasaison. Cheers und wohl bekomm's. Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Vielleicht nochmal 2 weitere so Personalien. Also Dieter Hecking haben wir kurz drüber gesprochen. Da wurde ja auch schon dann in der Rückrunde sein Vertrag bis 2027 verlängert. Hat dich das ein bisschen gewundert oder war das so, wo du sagst, ja, passt genau?
Also er ist super positiv, wird er aufgenommen im Bochumer Umfeld. Wie du es halt auch beschrieben hast vorhin schon, er hat der Mannschaft wieder Leben eingehaucht, nachdem am Anfang der Saison ja gar nichts funktioniert hat. Hat er zumindest im Mittelteil der Saison dafür gesorgt, dass sich die Mannschaft stabilisiert hat und die entsprechenden Ergebnisse auch da waren. Dass man dann, das war ja vor der Niederlagenserie verlängert hat, war eigentlich schon fast folgerichtig. Ich glaube auch einfach, weil man eine gewisse Planungssicherheit schaffen wollte. Man muss mal wissen, dass wir auch bis Ende März keinen Sportdirektor oder Vorstand Sport im Verein hatten. Sprich, auf der sportlichen Seite hatten wir generell ein sehr großes Vakuum. Daher war es sicherlich richtig, da auf jeden Fall eine gewisse Kontinuität reinzupacken. Jetzt mit Blick auf die zweite Bundesliga, dass wir ihn als Trainer behalten, Ich muss sagen, auf der einen Seite sehe ich es sehr, sehr positiv, weil ich ihn als Mensch schätze und ich glaube, er passt von seiner Art sehr, sehr gut nach Bochum. Er ist ein taktisch anspruchsvoller Trainer, auch wenn das die Ergebnisse der letzten Woche jetzt nicht unbedingt gezeigt haben. Und er sorgt natürlich dafür, dass wir eine gewisse Planungssicherheit haben, sprich jetzt, wo der Abstieg auch feststeht, wir nicht noch bis in den Juni rein warten müssen, welcher Trainer denn kommt und entsprechend die Transferstrategie darauf auslegen können. Auf der anderen Seite haben wir in der A-Jugend mit Sievers auch einen sehr, sehr talentierten Coach, von dem sehr, sehr viele Leute eine sehr hohe Meinung haben, wo so im Umfeld so ein bisschen das, ja, schon auch der Wunsch war, naja, kann man den nicht vielleicht dann als Profitrainer einsetzen? Die Frage ist halt immer, ist das dann so eine dankbare Situation, wenn du als Trainer, der noch nie im Profibereich gearbeitet hast, bei einem Absteiger den Trainerposten übernimmst? Ich würde mal sagen, ja, es hätte sicherlich funktioniert in dem Maße, dass wir ein sehr ruhiges Umfeld haben, nicht wie vielleicht bei unseren Nachbarn auf Schalke, wo das ja eher schon mittlerweile ein Schleudersitz ist. Aber sich auf der anderen Seite sicherlich auch nicht falsch, dass er jetzt noch mal ein Jahr weiter in der A-Jugend Trainer sein kann und gegebenenfalls dann von Hecking als in Anführungsstrichen Altmeister auch noch was lernen kann. Also ja, ich sehe die Verlängerung von Hecking eigentlich sehr positiv.
Ja, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber klar, also ich würde jetzt, so wie du es gerade schilderst, sagen, so, dann gibt doch erstmal der Mannschaft, dem Verein erstmal ein, zwei Saison, genau. Stabilität, und dann kann so jemand immer noch reinrutschen, dann ist es vielleicht korrekt. Dankbarer für den, ne?
Korrekt, vor allem, weil man ja gar nicht weiß, wie der Kader aussieht, ne? Das ist ja mal ein ganz großes Fragezeichen bei Absteigern.
Darüber lass uns mal direkt sprechen, weil das ist ja auch so eine Sache, also die kann man jetzt gar nicht, also wir haben ja im Prinzip so, wir haben einmal auf der einen Seite die Mannschaft, so, die jetzt abgestiegen ist, wir haben auf der einen Seite Dieter Hecking, haben wir darüber gesprochen, und wir haben seit Anfang April Dirk Duffner als neuen Geschäftsführer Sport da, so. Jetzt bringen doch mal diese drei Sachen mal so ein bisschen in eine Ordnung rein. Ich glaube, vielleicht erstmal über Dirk Duffner sprechen und dann über die Abgänge oder Zugänge oder was auch immer da passiert.
Genau, mit Dirk Duffner haben wir jetzt endlich im sportlichen Bereich das ganz große Vakuum, das wir eigentlich schon länger mit uns rumtragen als Oktober, wo der Sportdirektor gefeuert worden ist auf unserer Seite. Eigentlich ging die ganze Misere schon los mit dem Abgang von Patrick Fabian auch im Sommer. Man hat sich entschieden, dann den Posten des Vorstands Sports nicht neu zu besetzen, sondern Marc Lettau gewisse Kompetenzen zu übertragen in der Rolle des Sportdirektors. Nun muss man dazu wissen, wenn man keinen Sportvorstand hat, wird natürlich der Sportdirektor immer mehr ins Rampenlicht gerückt. Und man hat bei Marc Lettau schon in der Saison davor, als er Patrick Fabian, der krankheitsbedingt eine Zeit lang ausgefallen ist, vertreten hat und Marc Lettau bei Pressekonferenzen saß oder bei Medieninterviews, hat man schon gemerkt, dass das nicht unbedingt der Typ ist, der gerne vor der Kamera steht. Ich glaube, man hat sich im Sommer damit absolut keinen Gefallen getan, den Sportvorstandposten neu zu besetzen. Deswegen sage ich, das Vakuum ist eigentlich schon ein Jahr da. Jetzt hat man diese Lücke endlich geschlossen. Im Fall in der vergangenen Saison, vor allem nach dem Abgang von Marc Lettau, lief eigentlich alles bei Ilja Kenzig zusammen. Das ist unser alleiniger Geschäftsführer gewesen. Und die sportliche Kompetenz im Verein ist so ein bisschen abgegangen. Das ist nicht nur im Sport in der Kaderplanung der Fall gewesen, sondern selbst im Scouting. Also einen Schüttmann Hase hatte man zum Beispiel, das ist der Leiter des Scoutings, hatte man gekündigt und dann wieder eingesetzt, damit man irgendwie nicht die komplette Kompetenz im sportlichen Bereich verliert. Also es zeigt ja alleine schon, wie viel da im Argen lag. Und ich hoffe einfach, dass man mit Duffner einen relativ erfahrenen Mann jetzt geholt hat, der dann wieder Struktur in den Bereich reinbringt, der Berichtswege vernünftig aufbaut, der einfach diese ganze Kompetenz im Bereich Sport ein Stück weit neu sortiert und ordnet, weil ich glaube, das wird jetzt vor allem mit Blick auf den Kader wichtig sein. Um da jetzt den Bogen zu spannen, Hecking und der Kader, ich glaube, wie ich es gerade schon gesagt habe, ich glaube, Hecking jetzt sicher zu haben als Trainer für die kommende Saison ist dahingehend auch eben sehr wichtig, dass man den Kader für die kommende Spielzeit dann eben nach seinen Wünschen auch relativ früh gestalten kann, jetzt am Markt agieren kann und das entsprechende Spielmaterial holen kann. Und wenn man jetzt so auf den Kader blickt, da sind eben nicht viele Spieler dabei, wo ich wirklich glaube, dass sie mitgehen werden in die zweite Liga. Man wird einen harten Kern haben, aber ansonsten wird man sicherlich im Bereich 12 bis 15 Neuzugänge sich bewegen.
Ja, also man redet momentan so von 15 bis 20 Abgängen, ne?
Ja.
Was auch bedeuten kann, dass euer Kader vielleicht auch ein bisschen zu groß ist, ne, generell.
Ja, wir haben halt ein paar Jugendspieler, die nicht wirklich in der Nähe des Kaders sind. Also
Samuel Bamba. Auch so einen oder anderen aus der U19, glaube ich, der eigentlich schon so ein bisschen auf sich aufmerksam macht, ne?
Korrekt. Kuczierski, ein Rechtsverteidiger, der hat jetzt einen Profivertrag gekriegt, von dem ich eine sehr hohe Meinung. Ich glaube, wenn man den hinter einen erfahrenen Rechtsverteidiger aufbauen kann, glaube ich, das ist ein sehr solider Jugendspieler. Kai-Tian Lenz hat man einen Profivertrag ausgestattet. Den habe ich tatsächlich noch nicht spielen sehen, deswegen keine Meinung groß dazu. Ja, aber es gibt so den einen oder anderen Spieler, der vor allem jetzt auch in der zweiten gespielt hat, weil er in der ersten nicht wirklich einen Fuß auf den Boden bekommen hat. Ich glaube, da wird man hart aussortieren.
Mhm. Von wem denkst du denn, dass die auf jeden Fall bleiben? Oder wo du es weißt, weiß ich nicht, oder doch, wo du es weißt vielleicht, dass die geltende Verträge für die zweite Liga haben und wo das so, die sich auch damit identifizieren, also Stichwort Philipp Hofmann zum Beispiel.
Genau, also grundlegend ist es so, dass bis auf Ivan Ordetz alle Spieler, die jetzt keinen auslaufenden Vertrag haben, auch einen Vertrag für die zweite Liga haben. Ich glaube, Philipp Hofmann, der wird auf jeden Fall bleiben. Ich habe auch schon vor anderthalb Jahren, als er seinen Vertrag verlängert hat, bis 2026 gesagt, dass ich die Verlängerung alleine als Lebensversicherung in Liga 2 extrem wichtig finde. Weil für mich ist er der typische Stürmer, der in der Liga 2 für 10 Tore plus gut ist. Woran hat es bei ihm diese Saison gehabert? Er musste sich die Bälle halt im Mittelfeld abholen und er als 1,95 Hühne ist jetzt auch nicht der Schnellste. Er hat dann halt einfach in den Räumen gefehlt, wo er die Tore machen kann. Ich glaube, das wird in Liga 2 ein bisschen anders. Wer könnte sonst...
Ein sehr erfahrener Zweitligaspieler. Also er hat ja für euch nur in der ersten Liga gespielt, ne?
Korrekt, ja. Es ist die dritte Saison erste Liga bei ihm gewesen. Ja. Davor hatte er bei Karlsruhe in der zweiten ungefähr alles zerschossen.
Hat er jahrelang und war immer schon auf dem Sprung eigentlich irgendwo hin, weil da gab es jeden Sommer eigentlich irgendwie immer welche Aufreger um ihn, weil er schon kurz weg war irgendwie. Ich glaube, sogar Union Berlin war da mal drin und ein paar andere Vereine auch irgendwie. Naja, ja.
Wie gesagt, also für Liga 2 halte ich ihn für super wichtig und würde ihn auch auf jeden Fall halten. Heute kam so ein bisschen das Gerücht, dass das Hertha wohl an ihn interessiert ist. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass man ihn abgibt. Ansonsten, Tim Oermann, denke ich, wird den Verein verlassen. 4 bis 5 Millionen, denke ich, wird man für ihn bekommen. Maxi Wittek, Felix Paslak werden, denke ich, bleiben. Bei Paslak hat sich der Vertrag aufgrund der Einsätze verlängert. Spannend wird es bei Ibrahima Sissoko. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass der mitgeht in die zweite Liga. Und das ist auch der Transfer aus dem letzten Sommer, der am meisten eingeschlagen hat. Der würde meiner Meinung nach auch bei fast allen Vereinen der Bundesliga unterhalb der Top 6 Stamm spielen. Wenn man ihn halten kann, Chapeau, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke mal so, um die 6 Millionen kann man vielleicht viel kriegen und wenn man die 6 Millionen dann in den Kontext setzt, was das für das Gesamtbudget in der zweiten Liga heißt, dann denke ich, dass man ihn abgeben wird. Ein anderer Leistungsträger, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass er mitgeht in die zweite Liga, ist Matus Pero, auch schon ein bisschen älter, 29. Ich denke mal, für 2 bis 3 Millionen wird man ihn abgeben. Wo ich gespannt bin, ist Danny De Witt. Der hat dieses Jahr in Bochum nicht wirklich einen Bein auf den Boden gekriegt, war nicht wirklich die Verstärkung, die man sich erhofft hat.
Ja, von dem habe ich mir auch so viel versprochen gehabt, Thema Mentorspiel. Den habe ich ganz viel beobachtet auch und finde ihn einen ganz feinen Fußballer und ich könnte mir auch vorstellen, in der zweiten Liga könnte der richtig zünden, aber ja.
Das ist das nämlich, was ich denke. Also er ist kein Kreativspieler, aber ich glaube, dass wir in der zweiten Liga einfach deutlich öfter Handball um den gegnerischen Strafraum spielen werden und dann neben Philipp Hofmann einen zweiten Spieler zu haben, der einrückt, der eine physische Präsenz hat, der technisch auch nicht ganz schlecht ist und vor allem im Abschluss stark ist, wie du es gerade schon gesagt hast. Ich glaube, in Liga 2 könnte dieser Mann Gold wert sein und irgendwie hoffe ich einfach drauf, dass der bleibt. Er hat auch die letzten Spiele, die paar Minuten, die er immer gespielt hat, sich voll reingehauen. Und ja, hat ein positives Standing auf jeden Fall im Umfeld, auch wenn er nicht die Verstärkung war, die man sich von ihm erhofft hat.
Ja, aber sag mal, meinst du wirklich, dass ihr so schnell Handball spielen werdet, also so um den Kreis herum und die Gegner einigeln werdet? Also wenn da 15, 20 Leute gehen, das dauert doch erstmal eine ganze gewisse Zeit lang, bis man überhaupt so klarkommt in der zweiten Liga. Oder hast du das gar nicht mehr so für dich vor Augen?
Frag mich nicht, woher das Bauchgefühl kommt, aber irgendwie habe ich ein relativ positives Bauchgefühl, was die kommende Saison angeht. Weil man vielleicht eine Achse hat an 3, 4, 5 Spielern, die bleibt und wenn man dann positive Transfers setzen kann, vor allem, weil man jetzt relativ früh im Mai schon diese Klarheit eben hat, dann hoffe ich einfach, dass man eine spielstarke Truppe zusammenstellen kann.
Ich glaube auch, eure Euphorie jetzt im Stadion kam auch daher, glaube ich, dass einfach schon so viel Gewissheit besteht, ne? Also Geschäftsführer, Sport und Trainer und so weiter, und dass man da, genau wie du jetzt sagst, eigentlich ganz gut in die Saison geht, ne? Was ist denn eigentlich mit dem überaus disziplinierten Boadu? Wird der bleiben? Also ja, der ist ja Entschuldigung auch für die Hörerschaft, ist er nämlich nicht, er fällt immer durch Undiszipliniertheiten auf. So.
Myron Boadu, der ist geliehen von Monaco. Die Kaufoption ist im hohen einstelligen Millionenbereich, die wird auf keinen Fall
gezogen. Okay, das macht
dann also keinen Sinn. Also der wird zurückgehen. Ja, also ist ein feiner Fußballer, wenn er denn mal Bock hat. Aber ich glaube, diese sinnbildliche Szene gegen Heidenheim, gegen Ende des Spiels, wo er nur rüberschieben muss auf Broschinski und dann führen wir 1-0 und gehen als Sieger vom Platz, ist sinnbildlich für seine Saison. Also ist zwischen Genie und Wahnsinn. Ja, man sieht immer wieder, warum mal sehr, sehr viel Geld für ihn bezahlt worden ist. Ich glaube, es waren 18 Millionen. Aber da ist null Konstanz drin.
Ja, ich glaube, bei dem musste Hacking auch viel als Pädagoge arbeiten im letzten halben Jahr.
Oh ja. Gefühlt jede zweite Pressekonferenz ging um das Trainingsverhalten von Myron Boadu.
Okay. Ich glaube, wir haben langsam so ein Gefühl dafür, wie das sozusagen nächste Saison bei euch weitergehen könnte. Schauen wir doch mal auf das Spiel am Samstag. Also erstmal meine erste Frage, weil es ja immer so ein Thema ist. So, du wirst im Stadion sein, oder?
Ich bin im Stadion.
Ja, na klar.
Ist ja das Heimspiel praktisch für mich. Du hast ja gesagt, ich glaube, das ist das einzige, es ist ein Auswärtsspiel, wo ich hinlaufen kann. Also das lasse ich nicht nehmen.
Ja, dann hast du ja echt schlechte Karten für die nächste Saison jetzt, ne?
Also auf der einen Seite habe ich mich natürlich gefreut, dass mit dem HSV dann ein Dickfisch aus der zweiten Liga weg ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade, dass ich jetzt genau die Zeit erwischt habe, wo praktisch jetzt ihr seid jetzt einmal das eine Jahr in der ersten Liga, in der gleichen Liga, aber den HSV verpasse ich jetzt dann auch. Schade, aber so ist das dann.
Ja, irgendwann kommt der HSV auch wieder zurück, da bin ich ganz sicher.
Da sind wir dann wieder oben.
Ach so, siehst du, dann treffen wir uns wieder. Dann, okay. Genau, ich habe hier nämlich auch schon mit Leuten gesprochen, die hatten während der Aufnahme noch gar kein Ticket für Spiel und so, weil das halt immer alles so rumsbums schnell ausverkauft ist, das Ganze. Was denkst du denn so? Ich bin ja immer noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so angespannt, weil wir haben ja 3 Punkte Vorsprung, Torverhältnis, weiß ja jeder, aber alle reden halt über, wir sind nicht abgestiegen. Ich bin da ja immer noch, ich habe halt so viel Pferde vor Apotheken kotzen sehen, also immer noch so ein bisschen unentspannt, aber jetzt, jeden Tag sagen mir Leute, dass das so ist, dann umso mehr das machen, umso besser geht's mir so langsam, aber wie werdet ihr das Spiel angehen? Ist das nochmal so ein Schaulaufen für einige Spieler? Ist das
sehr gute Frage.
Wollt ihr den Fans einfach nochmal einen Sieg schenken? Ich kann
mir vorstellen, dass man das Spiel in irgendeiner Form abschenken wird. Beim besten Willen nicht. Und ich glaube auch, mit Blick auf den Wettbewerb will man sich natürlich nicht irgendwie den Spruch reindrücken lassen, so dass man wettbewerbsverzerrendes Verhalten gezeigt hat. Gerade nach dem ganzen Hiccup, den man in dieser Saison hatte, mit Union Berlin, kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass man da eine BF auf den Platz schicken wird.
Aber ich könnte ein bisschen höher verlieren, was die Chance ein bisschen erhöhen würde, dass ihr ein schönes Spiel gegen Hoffenheim nächste Saison haben könntet.
Also sagen wir mal so, ich glaube tatsächlich, dass das Schicksal von Hoffenheim ganz unabhängig davon ist, was in Hamburg auf dem Platz passiert. Ja,
das glaube ich.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Bayern sich eine Niederlage zu Hause gegen Hoffenheim einfangen. Ich glaube eher, ich kann mir sogar noch vorstellen, dass Heidenheim sich vor Hoffenheim setzt. Auch wenn ich ehrlicherweise Hoffenheim nicht in der zweiten Liga haben möchte, wenn der VfL unten drin ist.
Das hatte ich mir schon gedacht, dass du die lieber oben behalten möchtest wahrscheinlich. So, aber guck mir doch nochmal. Also ich gehe davon aus, dass der Fanblock, der Auswärtsblock auch voll sein wird. Es wird sich ja wahrscheinlich keiner aus Bochum nochmal die Chance nehmen lassen, nochmal nach Hamburg zum Abschied zu fahren, oder? Also das ist ja keine Frage wahrscheinlich.
Es gab ein Hauen und Stechen um die Tickets. Also klar, damals war die sportliche Situation noch eine andere. Aber ich habe jetzt auch von kaum Leuten gehört, die ihre Karten irgendwie abgeben oder deswegen nicht nach Hamburg kommen. Ich glaube, letztes Mal Bundesliga.
Ja, wird sich ja auch niemand nehmen lassen, glaube ich. Das Wetter ist super in Hamburg am Wochenende, Samstag das Spiel, Freitag ankommen, Sonntag wieder nach Hause und du gehst wahrscheinlich zu Fuß nach Hause dann, ne?
So ungefähr die 25 Minuten Spaziergang nehme ich mit bei dem Wetter.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, wenn du nicht noch ein Thema hast, könnten wir für heute das erstmal dabei belassen und wir könnten sonst noch mal ein bisschen im Ende erst noch mal so ein bisschen gucken, in die Zukunft gucken. Haben wir ja Zeit für.
Super gerne. Machen wir so.
Alles klar. Dann danke ich dir für das Gespräch heute. Wünsche dir ein schönes Spiel am Samstag. Vielleicht sieht man sich ja noch mal kurzfristig oder so. Mal gucken. Können wir nachher noch mal besprechen. Und den Hörerinnen wünsche ich ein schönes Spiel am Samstag. Macht das letzte Heimspiel zum großen Schaulaufen auch für unsere Spieler und was für eine tolle Saison wir gespielt haben. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Ja, Forza, bleibt gesund und ciao, bis Samstag. Tschüss.